Ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Stellt euch vor, wir wären jetzt in Mexiko. In vielen Gemeinden, gerade bei den Indianern, ist die Liturgie im Gottesdienst sehr einfach. Eine Stunde Anbetung, das sind Lieder und Gebete, und eine Stunde Predigt. Wir werden keiner mexikanischen Liturgie hier heute folgen, aber ich hoffe, ihr seid entspannt. Ich möchte nämlich zum Ausdruck bringen, nicht nur, worum es geht bei Sola Scriptura, sondern auch, und ich hoffe, das habt ihr schon gemerkt, dass wir von Gottes Wort begeistert sind. Und das möchten wir euch weitergeben. Ja, das ist die erste Predigt von dieser Reihe zu den Sola der Reformation. Worum geht es bei Sola Scriptura? Für die Reformatoren war das eine Verteidigungslinie. Sola Scriptura, allein die Schrift, das, haben sie gesagt, ist unsere Autorität. Damit haben sie sich auf zwei Seiten verteidigt. Zum einen gegen die offizielle Linie der Kirche, die gesagt hat, wir haben das Lehramt und wir haben die Autorität zu sagen, was die Bibel bedeutet. Die Bibel ist nicht immer ganz klar und wir sagen, wie das zu verstehen ist. Und zum anderen haben wir gewisse Traditionen und die sind genauso alt wie die Bibel und die sind genauso wichtig. Und die Reformatoren haben gesagt, damit hebelt ihr im Endeffekt die Autorität der Heiligen Schrift, die Autorität von Gottes Wort aus. Wenn wir sagen, die Tradition ist genauso wichtig, wenn eine Tradition der Bibel widerspricht und dann kommt das Lehramt und kann sagen, welches von beiden richtig ist, dann können wir als Menschen uns über Gottes Wort stellen und wir können aussortieren. Wir können sagen, okay, diesen Vers hier akzeptieren wir und diesen akzeptieren wir nicht. Wir können das ja so interpretieren. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite gab es Leute, die gesagt haben, der Heilige Geist hat mir gesagt. Und auch da haben sie gesagt, sola scriptura, die Bibel ist die Autorität, an der Prophetie oder neue Ideen, an der alles gemessen und beurteilt werden muss. Jemanden, der sagt, Gott hat zu mir gesprochen und das sollen wir machen, dem kann man schwer widersprechen. Wer stellt sich schon gerne gegen Gott, ne? Wenn ich aber Gottes Wort als Maßstab habe, dann kann ich sagen, was du sagst, klingt schön, aber Gott widerspricht sich nicht und er hat eigentlich das Gegenteil gesagt. Und das Ziel dieser Sola Scriptura war, dass wir keine Autorität haben, die sich neben die Bibel oder über die Bibel stellen kann und Teile der Bibel ändern oder für ungültig erklären oder sagen, ach ja, das machen wir heute alles anders. Und das ist ein sehr aktuelles Prinzip, was auch für uns wichtig ist. Denn auch wir haben Leute, die sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll dies und das machen oder so sollen wir es jetzt ändern. Ich weiß nicht, wie ihr als Gemeinde zur Prophetie steht, aber die Prophetie wird und soll an der Bibel gemessen werden. Paulus schreibt zum Beispiel an die Korinther im 1. Korintherbrief 14, Vers 29 steht, da geht es darum, wie der Gottesdienst ablaufen soll. Und offensichtlich gab es in Korinth nicht immer einen ganz geordneten Gottesdienst. Und Paulus schreibt den 1. Korinther 14, Vers 29. Lasst zwei oder drei prophetisch reden im Gottesdienst und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Prophetie ist erlaubt, aber sie ist nicht die letzte Autorität. Gottes Wort ist der Maßstab. Die Prophetie ist auch, Gottes Wort. Gottes Wort ist auch der Maßstab für die Predigt. Wenn ihr in der Predigt was hört, was euch komisch vorkommt, dann gibt uns die Bibel das Beispiel von den Christen aus oder den Juden aus Beröa. In der Apostelgeschichte, Vers 11, steht über die, Paulus kommt dahin und predigt. Die Einwohner Beröas waren offener als die Leute in Thessalonich. Die haben Paulus rausgeprügelt. Also die in Beröa waren offener und hörten die Botschaft Gottes mit Interesse an. Tag für Tag forschten sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas tatsächlich die Wahrheit lehrten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Als Juden oder als Menschen, die dem Alten Testament vertraut haben, haben sie auf den Messias gewartet. Und als Volk schon Jahrhunderte. Und jetzt kommt einer und sagt, der Messias ist da. Das ist eine völlig neue Idee. Sie sind nicht gegen neue Ideen, aber sie sagen, es muss in Übereinstimmung mit dem sein, was Gott uns schon geoffenbart hat. Und ganz offensichtlich haben die Menschen in Beröa gefunden, dass die neue Lehre mit den alten Schriften in Übereinstimmung war. Im nächsten Vers steht nämlich, die Folge war, dass viele Juden und viele vornehme griechische Frauen und Männer zum Glauben fanden. Sie haben gesagt, es ist eine neue Idee, aber sie widerspricht Gottes Wort nicht. Die können wir akzeptieren. Das ist eine gute Einstellung. Die Bibel ist die Autorität für die Predigt und auch für so subjektive, Gott hat gesagt, Erlebnisse. Ein Freund von uns ist das passiert, da stand im Jugendkreis jemand auf und sagt, Gott hat mir gesagt, dass ich dich heiraten soll. Wie widerspricht man sowas? Die Bibel ist die Autorität, auf die wir uns verlassen können, Gottes Wort. Ich möchte das mal umdrehen für uns. Stellt euch vor, wir hätten keine Bibel. Was hätten wir und was hätten wir nicht? Was wären wir ohne die Bibel? Wir wären ahnungslos. Wir wüssten nicht, was Gott von uns möchte, was er für uns getan hat, was er von uns erwartet. Jesus sagt im Johannesevangelium, im Kapitel 8, Johannes 8, 31 und 32, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, woher kennen wir Jesu Worte? Nur aus der Bibel. Und ohne die Bibel haben wir keine Ahnung. Wir können uns nicht danach richten, wie soll die Wahrheit uns frei machen. Wir wären ahnungslos ohne die Bibel. Wir wären abhängig von anderen Menschen. Stellt euch vor, ihr hättet die Bibel nicht auf Deutsch und es wäre hier ein koreanischer Missionar und der kommt und predigt auf Deutsch, aber die Bibel liest er auf Koreanisch vor und dann erklärt er euch, was da steht. Ihr werdet abhängig von dieser Person. Ihr werdet abhängig von dem, was er selber von der Bibel verstanden hat. Was die Nellika vorher vorgelesen hat, selbst Luther hat gesagt, manche Sachen verstehe ich noch nicht, die lasse ich dann, ich kümmere mich erstmal um die, die ich verstehe. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier für sich in Anspruch nehmen möchte, ich habe die ganze Bibel verstanden. Ich kann das nicht behaupten und es gibt Abschnitte und es gibt Verse, wo ich sage, da bin ich nicht sicher, was das bedeutet und es gibt welche, wo ich sagen würde, wer weiß, was das bedeutet oder was das für mich bedeutet. Wenn ihr von einem abhängt, der euch die Bibel erklärt, hängt ihr von dem ab, was er verstanden hat. Wenn er was falsch verstanden hat, was durchaus möglich ist, dann wird er seine Fehler an euch weitervererben. Und ihr seid abhängig davon, dass er überhaupt hier ist. Ob ihm morgen draußen jemand ins Auto fährt oder ob er in 20 Jahren pensioniert wird, irgendwann ist er nicht mehr da. Und dann stehen wir wieder alleine hier und haben keinen Zugang zu Gottes Wort. Die Bibel ist das Fundament für die Gemeinde, für die Predigt, für die Lehre und einheimische Kirchen, wo man heute weltweit schaut, wo sind einheimische Kirchen und Gemeinden, die stabil sind, die Schwierigkeiten aushalten, die bei der richtigen Lehre bleiben. Das sind die, wo es eine Bibel gibt, die die Menschen verstehen. Es gibt auf der Welt über 7000 Sprachen und ich habe hier was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Steht Bibel drauf. Die hinten sind die kurzsichtig oder vorne die weitsichtigen, können das vielleicht nicht sehen. In über der Hälfte der Sprachen der Welt sieht die Bibel so aus. Es gibt nichts, es gibt nicht einen Vers. Das sind zugegebenermaßen eher die kleineren Sprachgruppen, aber für viele Menschen auf der Welt ist es so, dass wenn sie was von Gott hören oder lernen wollen, dann sind sie von dem abhängig, dass überhaupt jemand da ist, der zu ihnen kommt, der es ihnen übersetzt, der es ihnen erklärt, dass er es richtig versteht und dass er bleibt. Und das können wir aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir Leute haben, die nicht gut Spanisch sprechen, die Gott von Herzen lieben und die Bibel lesen und sich abmühen, etwas zu verstehen. Eine Kollegin hat mir erzählt aus Peru, dass sie in einer Predigt saß, die ihre Stunde gedauert hat, wo der Prediger aus dem Sprüchebuch den Vers gelesen hat, kauft Weisheit, verkauft sie nicht. Das heißt auf Spanisch, compra sabiduría y no la vendas. Compra sabiduría heißt, kauf Weisheit, y no und nicht, la, sie, wenn das, verkaufe sie nicht. Der konnte aber nicht so gut Spanisch und er hat nicht gesehen, dass zwischen la und wenn das ein Leerzeichen war. Und wenn man das zusammenliest als ein Wort, dann heißt Lavendas Augenbinden und dann heißt der Vers, kauft Weisheit und keine Augenbinden. Und dieser Mann, ein einfacher Indianer ohne große Bildung, hat Gott von ganzem Herzen geliebt und wollte tun, was er sagt und hat sich jetzt bemüht, in seiner Predigt eine Stunde lang Gründe zu finden, warum es gut ist, Weisheit zu kaufen und warum es schlecht ist, Augenbinden zu kaufen, aus Gottes Sicht. Und ich finde es herzzerreißend, wenn Menschen Gott suchen, Gott folgen wollen und nicht die Möglichkeit haben, weil sie es nicht verstehen können. Und wie gesagt, einheimische Kirchen sind da stabil, wo es die Bibel gibt. Das war ein Anliegen der Reformatoren, Luther und vor Luther John Wycliffe in England, nachdem die Wycliffe-Bibelübersetzer ihren Namen haben, Jan Hus in Tschechien, die gesagt haben, die Menschen müssen Zugang zur Bibel haben. Sie müssen hören und verstehen können, was Gott ihnen sagen möchte. Und die Bibel rettet uns nicht. Das ist ganz klar. Aber die Bibel berichtet uns zuverlässig von dem, was Gott für uns getan hat. Lukas schreibt im Vorwort von seinem Evangelium, also verehrter Theophilus, der Anfang vom Lukas-Evangelium ist das, wenn ihr es nachlesen wollt. Viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, dir eine genaue Zusammenfassung davon zu geben. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Gottes Wort ist zuverlässig. Es ist unsere einzige, immer zuverlässige Quelle von dem, was Gott in der Geschichte getan hat für uns, was er durch Jesus getan hat, was er von uns möchte. Alles andere muss sich daran messen lassen. Auch unsere Traditionen. Die Bibel ist nicht gegen Traditionen, aber sie ist der Maßstab dafür. Und Traditionen haben sowas, wir haben eine Idee, wie machen wir, was weiß ich, unseren Gottesdienst, wie ordnen wir den Kindergottesdienst und wir suchen uns was aus, was sinnvoll ist, was gut funktioniert, aber dann ändern sich vielleicht die Zeiten, die Umstände und wir merken nicht, dass das, was wir schon immer so machen, nicht mehr passt. Ein Beispiel ist, dass es vor 100 Jahren überall in Deutschland Zeltevangelisationen gab. Da kamen Evangelisten, die hatten große Zelte, also groß wie Zirkuszelte, und haben eingeladen und die Leute sind dahin geströmt und die Zelte waren voll und die haben dort gepredigt. Wenn wir das heute machen würden, da geht keiner mehr hin. Weil selbst die Leute, die damals nicht zur Kirche gegangen sind, die keine Beziehung zu Gott hatten und kein Interesse, wussten von dem, was sie überall mitbekommen haben, dass Gott wichtig ist, dass Gott da ist und dass sie Sünder sind. Und viele Leute hatten das Bedürfnis, also sich da abzuladen. Die sind da hingegangen, weil sie hin wollten, weil sie das hören wollten. Heute ist das nicht mehr so und dementsprechend würde so ein Zelt wenige Leute anziehen und im Wesentlichen solche, die das Evangelium schon gehört haben. Und die Zeltevangelisation an sich war keine schlechte Idee, aber damals hat sie funktioniert und heute nicht mehr. Und dann ist die Frage, was ist wichtig, unsere Tradition oder das, was wir damit bewirken wollen? Und wenn wir die Bibel haben, wenn wir Gottes Wort haben, dann sind wir nicht hilflos, ahnungslos und abhängig von anderen. Wir wissen, wo wir die Antworten finden können. Wenn jemand kommt und sagt, boah, all diese Erdbeben und Wirbelstürme und Diktatoren überall auf der Welt, die Welt geht zu Ende und wahrscheinlich in 14 Tagen. Und ich sag euch, das klingt ein bisschen so nach sensationalistisch. Die Leute in Mexiko, viele haben Angst. Dort waren zwei starke Erdbeben, es waren mehrere Wirbelstürme und sagen, das ist das Ende der Welt und jetzt müssen wir dies und das machen. Wo kann ich zuverlässige Informationen finden über das, was passieren wird? In der Bibel. Wir sind nicht hilflos, weil wir wissen, wo wir Antworten finden. Wir sind nicht abhängig von anderen. Wenn unser Missionar wieder weggeht, wenn er krank wird, wenn er woanders hingeschickt wird, dann bleibt Gottes Wort hier. Und wir, selbst wenn wir keinen Prediger, keinen Pastor, keinen Leiter haben, haben Zugang zu dem, was Gott uns gesagt hat. Und wir sind auch nicht abhängig von Irrlehrern oder von Leuten, die kommen und irgendwas verkünden und wir können es nicht einordnen. Wir haben einen Maßstab. Ich gebe gerne zu, es ist nicht immer leicht zu verstehen, was die Bibel sagt. Und Sola Scriptura ist auch kein Freibrief dafür, dass einer hingeht und einen Vers nimmt und sagt, das müssen wir jetzt machen. Und Judas ging hin und hängte sich auf. Nicht jeder Vers gibt uns ein Vorbild oder eine Anleitung. Und da gibt es zwei Korrektive. Das eine ist die ganze Bibel. Was ist die Aussage der Bibel? Manche Sachen stehen drin als Vorbilder, als gute Beispiele und manche stehen drin als abschreckende Beispiele. Und wir müssen lernen einzuordnen, wie wir das gegeneinander abwägen und was darin der Wille Gottes ist und wer das schlechte Beispiel ist. Und wir haben die Gemeinde oder die Kirche als universale Gemeinschaft der Gläubigen als Korrektiv. Wenn ihr überlegt, worin unterscheiden sich Kirchen, dann gibt es Verse in der Bibel, die kann man so und so interpretieren und je nachdem, die Baptisten sehen es so und die Lutheraner sehen es anders, die Pfingstler haben eine Auslegung und die Brüder haben eine andere und das zeigt mir als erstes Mal, dass das, worum da gestritten wird, in der Regel schwierige Verse sind. Die sind offensichtlich nicht so eindeutig, sonst hätten wir alle die gleiche Meinung dazu. Und dann kann ich von den anderen lernen, wie kann ich das machen, wenn wir uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen. In meiner Heimatgemeinde haben wir mal eine tolle Erfahrung gemacht. Da ging es nach der Allianz-Gebetswoche darum, wie können wir irgendwie weiter was machen. Und die Frage kam auf, warum haben wir so unterschiedliche Traditionen in Bezug auf Abendmahl, Taufe, Gottesdienstablauf und so. Und dann haben wir so eine Bibelreihe gemacht, wo Leute aus verschiedenen Gemeinden präsentiert haben, wie ihre Kirche das sieht und wo wir dann gemeinsam das bewertet, beurteilt oder darüber gesprochen haben anhand der Bibel. Das ist unsere Autorität. Und ich behaupte nicht, dass ich in allem die richtige Ansicht oder Einsicht habe und so grob würde ich mal behaupten, dass keine Denomination oder Gemeinde sagen kann, wir haben in allem alles richtig erkannt. Wir können von anderen lernen, sei es von anderen Denominationen, sei es von anderen Kulturen. Man sagt so weltweit, die Kirche in Europa ist sehr gut, sehr stark in Bezug auf richtige Lehre und die schön formulieren. Wir könnten von Christen in Asien sehr viel über Beten lernen und nicht über die Theorie des Betens, sondern über die Praxis des Betens. In Korea treffen sich anscheinend generell die Christen morgens vor der Schule, vor der Arbeit zum Beten. Und zwar für eine Stunde oder zwei, nicht für eine Viertelstunde oder 10 Minuten. Und nicht einige wenige in vielen Gebetskreisen in Deutschland, naja, die sind nicht so gut besucht. In Korea ist das eines der Hauptanliegen und Hauptaktivitäten der Christen. Wir können von denen lernen. Sie können auch von uns lernen. Und so können wir gegenseitig lernen, die Bibel zu verstehen und auf uns anzuwenden, voneinander. Das macht mich demütig zu sehen, ich habe nicht, wie ein Lehrer von mir mal gesagt hat, die Weisheit mit Löffeln gepachtet. Andere können von mir lernen und ich kann von ihnen lernen und gemeinsam stehen wir unter dem, was Gott uns gesagt hat, unter Gottes Wort. Und auch, oh, das habe ich schon gesagt, unterschiedliche Traditionen widersprechen sich nicht unbedingt, aber wir müssen schauen, was passt zu unserer Zeit und was wird von Gottes Wort erlaubt. Was bleibt für uns von Sola Scriptura? Das Ziel ist aus meiner Sicht nicht, alte Dogmen neu zu beleben oder alte Lehren irgendwie abzustauben und wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das Erste ist für mich, wir können wissen, wir haben Gottes Wort zuverlässig und wir haben es verfügbar, nicht in dem Sinne, dass wir drüber bestimmen können, aber dass es uns zur Verfügung steht. Wir sind nicht fern von dem, was Gott uns mitteilen möchte. Jeder von uns hat Zugang zu Gottes Wort. Gott möchte mit uns reden und er tut das unter anderem durch sein Wort. Wir können dankbar dafür sein, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, es uns anvertraut hat und dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen. Und ich hoffe, es motiviert euch auch, die Arbeit zu unterstützen, zum Beispiel in Mexiko, aber auch an vielen anderen Orten, da wo die Leute keinen Zugang zu Gottes Wort haben. Mission ist wichtig, Hilfe ist wichtig, aber die Grundlage für jede Gemeinde ist Gottes Wort. Und ich möchte beten und dafür danken, dass wir das haben. Lieber Vater im Himmel, du hast uns dein Wort anvertraut und wir können wissen und lernen, was du von uns möchtest. Wir können hören, was du für uns getan hast. Du sprichst zu uns und dafür danken wir dir. Wir können diesen großen Schatz oft gar nicht richtig schätzen. Und wir beten, dass du uns neue Freude gibst an deinem Wort, neue Ehrfurcht vor dir und dass du zu uns redest, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns Verständnis gibst, was du uns sagen möchtest als Gemeinde, als Gemeinschaft und auch jedem Einzelnen. Wir möchten dich anbeten, nicht dein Wort, aber wir möchten es als Maßstab benutzen für das, was wir glauben. Und wir danken dir, dass wir diesen zuverlässigen Maßstab haben. Wir beten für die Mixteken und die Menschen auf der Welt, die diesen Zugang nicht haben, dass du dich ihnen offenbarst und möchte dich bitten, dass du die Arbeit in Mexiko bewahrst und segnest und den Mitarbeitern dort Motivation und Kraft gibst, voranzukommen, damit auch bald sie dein Wort in ihrer Sprache verstehen können. Wir danken dir für diesen Segen und wir bitten dich, dass du uns segnest und uns zum Segen machst für die Menschen, die dich nicht kennen in unserer Umgebung. Amen.